Wir hören eine übersetzte Predigt von Henk Moormann mit dem Thema Die Kraft in Schwachheit. Gott umarmt dich, das ist eigentlich das ganze Evangelium in einem Satz. Und das ist auch für dich eine Beruhigung. Und in dieser Ruhe, in diesem Frieden werden dir die Geheimnisse Gottes offenbart. Ein Geheimnis ist, dass die Kraft sich offenbart in Schwachheit. Und darüber möchte ich mit euch sprechen, wie es in 2. Korinther 12 beschrieben wird. Der Kontext ist, dass Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, wo auch einige andere Apostel waren, die sich selbst darstellten, wie gut sie sind. Und Paulus sagte dann hier, muss ich nun auch über mich selbst etwas sagen? Welch ein besonderer Mensch ich bin? Das hat doch keinen Sinn. Und wenn gerühmt werden sollte, dann kann ich auch etwas über mich berichten. Denn was ich im Geiste erlebt habe, war schon etwas Besonderes. In den dritten Himmel entrückt, über diese Person, die so viele geistliche Dinge erlebt hatte, darüber kann ich rühmen, aber nicht über mich selbst. Wie Vers 5 sagt, über diesen will ich mich rühmen, aber über mich selbst will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein. Denn ich werde die Wahrheit sagen, ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Auch wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel des Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Rühmen, sagte Paulus, das ist sinnlos. Aber wenn ich das auch möchte, dann nur in meinen Schwachheiten. Denn darin wird die Kraft offenbar. Schwachheit ist alles, worin ein Mensch angegriffen werden kann. Ich nenne es einfach Kränkungen. Und jede Kränkung passiert immer in deiner Schwachheit. Niemals von deiner starken Seite aus, sondern immer da, wo du schwach bist. Denn darin kann man dich treffen. Das tut oft weh. Wenn du einen Tritt gegen das Schienbein bekommst, tut das weh in deinem Körper. Wenn jemand dich finanziell übers Ohr haut, ist das ein Schmerz für deine Geldbörse. Aber der größte Schmerz empfindet ein Mensch, wenn er in seiner Seele, in seinem Inneren angegriffen wird. Denn das ist eigentlich das meist Verwundbare in Menschen. Viel mehr als in dem Körper ist der Mensch verwundbar in seinem Inneren, in seiner Seele. Und dann kann es passieren, dass das, was dir angetan wird, und durch das, was zu dir gesagt wird und was du erlebst durch Hinzutun von Dritten, dass dein Gerechtigkeitsgefühl eine große Schlappe erleidet. Oder dein Selbstwertgefühl wird enorm angegriffen. Oder deine Integrität wird beschädigt, sodass an deinen guten Namen Zweifel aufkommt. Dass dein Gefühl für Sicherheit auf schwachen Füßen zu stehen kommt, durch das, was man dir angetan hat. Vielleicht verlierst du deine Unbefangenheit und du wagst es nicht mehr, dich jemandem anzuvertrauen. Es sind alles Kränkungen, die diese Art Dinge in deinem Inneren verursachen. Es ist vor allem dein Selbstwertgefühl, das angegriffen wird. Und wenn wir nun auf Paulus sehen, der auch damit zu tun hatte, denke jetzt nicht, dass ich euch erzählen will, was nun dieser Dorn im Fleisch ist. Darüber ist schon jahrhundertelang spekuliert worden. Ich weiß es nicht. Und wenn es wichtig gewesen wäre, hätte Paulus es wohl erzählt. Das hat er nicht gemacht und so wird es auch nicht wichtig sein, was das nun gerade gewesen ist. Was wir wohl wissen, dass Paulus geschlagen wurde, das erzählt er selbst. Er wurde mit Fäusten geschlagen. Er nennt es ein Dorn in seinem Fleisch. Wenn die Bibel über Fleisch spricht, dann hat das etwas mit dem natürlichen Leben zu tun. Er nennt das ein Engel von Satan, der ihn mit Fäusten schlug. Und warum tut dieser Engel das? Damit er sich nicht zu sehr erhebt. Das gibt bei den Menschen schon schnell den Gedanken, dass Gott damit etwas beabsichtigt. Es folgt ja daraus etwas Gutes, nicht wahr? Denn es hindert Paulus daran, dass er sich erhebt. Und das ist natürlich immer eine Versuchung für jedermann. Und besonders für so einen geistlichen Mann wie Paulus war. Nun, dann sollte Paulus ja froh sein, dass dieser Engel so ein Ergebnis bewirkt hat. Aber das kann nicht wahr sein, denke ich dann. Denn wer macht so etwas? Ein Engel des Satans. Und die Idee, dass Gott sich bedienen lässt von einem Engel des Satans, ist wohl absurd. Der Gott des Lichtes braucht nur die Waffen des Lichts, sagt die Bibel. Gott braucht seinen Widersacher nicht, auch nicht, um etwas Gutes zu erreichen. Nein, es gibt ein Engel des Satans, der verhindern will, dass Paulus sich erhebt. Auf die gleiche Weise will der Engel des Satans verhindern, dass wir uns erheben würden. Und das hat nichts zu tun mit dir, um auf eine negative Art und Weise dich zu erheben, das heißt dich erheben über den anderen. Dich selbst besser achten als den anderen und auf ihn herabsehen. Das ist ja nicht gut und in Widerspruch mit der Gesinnung von Jesus. Denn erheben nennt man hochmütig und Hochmut kommt vor dem Fall, sagt die Bibel. Und man sagt dann, sorge dafür, dass du dich nicht erhebst. Tatsächlich ist die Bibel deutlich, denn es ist nicht Gottes Wille, dass der eine Mensch sich über den anderen erhebt. Nicht umsonst empfiehlt Jesus uns, um von ihm zu lernen, denn er sagte, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber sich zu erheben ist wohl ein biblischer und ein positiver Begriff. Wir sind beschäftigt mit der Wiederherstellung aller Dinge. Wir sind dabei, um aufzustehen. Wache auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Wenn ich möchte, dass das Licht von Christus in meinem Leben leuchten wird, dann muss ich aufstehen. Epheser 5, Vers 14. Und wenn ich aufstehen möchte, dann sollte ich mich aufrichten, das heißt, mich erheben. Das ist das Evangelium von Jesus. Er ist gekommen, um uns wieder aufzurichten aus der Sklaverei, von deinen Schuldgefühlen, von deiner Minderwertigkeit und deinen Depressionen. Aus deiner Idee, mit mir wird es nichts, und der Gedanke, es ist doch nicht für mich, aus all diesen Gedanken ist er gekommen, um dich daraus zu holen. Und er sagt, ich rufe dich, wache auf, ich bringe dir neues Leben. Unser Teil ist wohl, dass wir aufstehen müssen, Du kannst wohl jemand wachrütteln und ihn versuchen aufzurichten, aber wenn er nicht selbst aufsteht, wird es nicht funktionieren. In dem Moment, wo du ihn loslässt, fällt er wieder zurück und du fängst mit ihm wieder von Anfang an. Du solltest selbst aufstehen oder dich erheben. Darum geht es. Und ich verstehe, dass der Böse es überhaupt nicht mag, denn er ist derjenige, der immer wieder versucht, auf Menschen negativ einzuwirken und ihn herunterzudrücken, um dich klein zu halten, um diesen Prozess entgegenzuwirken. Ja, und es geht oft um ganz kleine, belanglose Dinge. Es brauchen keine großen Dinge zu sein. Es können einfache Bemerkungen sein, die auf dich zukommen und dich treffen. Oder die dich verletzen. Und wo kommen die her? Oft von denen, die dir sehr nahe stehen. Warum? Weil du zu denen offen bist. Da bist du gerade am schnellsten verletzbar. Es können ganz subtile Dinge sein. Dein Mann, deine Frau, dein Kind oder ein guter Freund macht eine falsche Bemerkung, die dich verletzen kann. Au, das tut weh. Und dann denkst du, ach, lass es sein. Aber es ist da und es bewirkt etwas in dir. Und einige Zeit später macht der andere etwas. Und dann denkst du, aha, jetzt bin ich an der Reihe. Und dann schlägst du mit einer Bemerkung zurück. An diesen subtilen Dingen bemerkst du, dass in der unsichtbaren Welt etwas geschieht und dass du da hin und wieder Schläge ausgeteilt bekommst. Ich würde sagen, gebe dich nicht für so etwas her, sondern bringe es ans Licht und spreche es aus. Das ist immer der Schlüssel. Rede darüber. Und sage, dass es dich verletzt hat. Und oft scheint es, dass der andere es schließlich so gar nicht gemeint hat. Oder er vielleicht so reagierte, weil er selbst verletzt war. Aber in jedem Fall ist es ans Licht gebracht worden. Und im Reich Gottes gilt ein geistliches Gesetz, das sagt, alles, was man ans Licht bringt, kann der Böse nicht mehr verwenden, um Trennung zu bewirken zwischen Menschen. Es ist nur ein einfaches Beispiel, aber es können dir auf viele Art und Weise Verletzungen zugefügt werden. Darum kann man im Prinzip auf zwei Arten und Weise reagieren. Erstens, dass du sagst, das lasse ich mir nicht gefallen. Und du machst dich stark, nicht wahr? Du bekommst einen Klaps oder eine Beleidigung und du denkst, nein, das nehme ich nicht hin. Ich bin doch kein Hampelmann, mit dem man alles machen kann. Und es ist doch eigentlich normal, dass du sagst, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich eine Delle, du eine Delle. Unser Strafgesetzbuch ist darauf aufgebaut. Wenn du mir Leid zufügst, dann darf ich dir auch Leid zufügen. Auf die eine oder andere Weise ist dieser Mechanismus tief verwurzelt in den Menschen. Wenn jemand, egal wie, dir eine Ungerechtigkeit antut, dann ist das Gleichgewicht gestört und das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden durch eine ähnliche Kränkung. Dann ist es wieder in Ordnung und es fühlt sich wieder gut an. Denn es ist alles wieder im Gleichgewicht. So machst du dich stark, um zu sagen, ich bezahle mit gleicher Münze zurück. Das kann eine starke Kraft sein. Es hat zu tun mit dem Gefühl, dass du dich rächen musst. Es ist sozusagen die Vergeltung, die vorkommt aus dem Bedürfnis, sich selbst zu behaupten, weil du denkst, ich muss keine Schwäche zeigen, denn sonst bin ich verloren. Rachsucht kann es sogar sein. Es gibt Gegenden, wo über Generationen hin diese Spielregeln wüten. Vielleicht weiß niemand mehr, wann es einmal angefangen hat. Aber jedermann weiß, dass man sich gegen seinen Nächsten bewaffnen muss. Und dass jeder Schlag beantwortet werden muss mit mindestens einem gleichen Gegenschlag. Es kommt immer auf das Gleiche hinaus. Jemand, dem etwas zugefügt worden ist, macht sich stark und sagt, ich werde es schon zeigen, dass man mich nicht einfach so behandeln kann. Und so macht ein Mensch sich hart. Deine Verletzbarkeit verbergst du hinter einer Mauer, hinter einem Schirm, und von dort aus schießt du zurück. Du machst dich unzugänglich und du erhebst dich über deinen Gegner. Und in deinem eigenen Verteidigungsturm fühlst du dich stark deinem Gegner gegenüber und kannst ihn überwältigen, denkst du. Aber was passiert nun wirklich? Die Folge ist, dass mein Erheben, dieser Prozess, wobei ich als Mensch zum Vorschein komme, als der Mensch, den ich von Ursprung her bin oder sein sollte, dieser Prozess bleibt stecken. Der stagniert, der kommt zum Stillstand. Denn was ich gerade beschrieb, ist nicht das Prinzip von Gott. Du kannst dich selbst wohl hinter einer Mauer verstecken, aber die Mauer ist nicht nur dein Schutz, sondern auch gleichzeitig dein Gefängnis. Dahinter befindest du dich, um glücklich und unantastbar zu sein. Ja, aber echtes Leben gelingt dann auch nicht mehr. Und du bist selbst einmal wieder das Schlachtopfer, wenn du auf diese Weise reagierst. In der Welt reagiert man auch so, und das gilt als normal. Und wenn du das nicht tust, dann wird man oft als Schwächling angesehen. Und es heißt dann, hör mal, lässt du dir das gefallen? Ja, sagt Jesus, ich schlage nicht zurück. Denn Jesus hat eine ganz andere Alternative, und das ist augenscheinlich ganz schwach. Jesus sagte, vergelte nicht, sondern vergebe. Nicht Auge um Auge, nicht ich eine Delle und du eine Delle, vergelte nicht, sondern vergebe. Und das ist sozusagen weltfremd. Und doch fühlen viele Menschen irgendwo, dass das ein höherer Weg ist. Menschen, die danach lebten, zum Beispiel Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, sie waren doch wohl Vorbilder für andere. Christlich oder unchristlich? Die wurden doch von vielen gesehen als nachahmenswürdig. Aber die hatten in ihrer Zeit mit viel Widerstand zu kämpfen, durch ihre eigenen Landsleute. Martin Luther King sagte, ich stelle wohl die Ungerechtigkeit an den Pranger, die Diskrimination der Schwarzen, und ich lehne mich dagegen auf, aber ich tue das im Prinzip ohne Gewalt. Und es gab viele seiner eigenen Leute, die sagten, sei nicht so naiv, auf diese Weise ziehst du doch immer am kürzesten Ende. Wir gehen einen anderen Weg. Der Weg von Gewalt beantworten wir mit Gewalt. Und sie nannten sich der Black Power. Das Wort sagt es schon, Kraft, Muskelkraft. Ihr Symbol war die geballte Faust. Ihre Lösung war zurückschlagen. Und doch, wer kennt noch diese Black Power? Aber jedermann kennt Martin Luther King. Jedermann kennt Nelson Mandela. Die sind eine Art Modell geworden. Warum? Weil sie die Prinzipien von Jesus angewandt haben. Die sind echt von höherem Wert. Und was sind das für Prinzipien? Was sagte Jesus? wenn dir Böses widerfährt, bleibe dann gut. Bleibe gut, denn wenn ich mich entscheide, für den Weg vom Bösen mit Bösen zu vergelten, und sicherlich will ich noch fester zurückschlagen, als mir angetan wurde, aber dann wird es immer schlimmer und schließlich bin ich selbst das Opfer. Denn du kannst gewinnen, vielleicht kannst du die ganze Welt gewinnen, aber du leidest Schaden an deiner Seele, sagte Jesus. Bleibe also gut, vergelte nicht Böses mit Bösem, denn damit schadest du dir selbst. Du veränderst dich nämlich dadurch wie dein Gegner. Ich empfehle dir, sagte Jesus, tu das nicht. Vergelte nicht, aber vergebe. Auf diese Weise bleibst du frei und unabhängig. Warum? Weil du dich nicht mehr davon bestimmen lässt, wie es dir geht, wenn dir etwas angetan wird. Weil du es nicht mehr gestattest, dass die Verletzungen, die dir zugefügt werden, entscheiden, wie es dir geht. Das ist stark, weil ich dann frei bleibe von allem, was von außen auf mich zukommt. Ganz frei von dem, was mir durch andere angetan wurde oder jemals angetan wird. Das ist ja so stark, aber das ist auch schwierig, denn du musst dich selbst beherrschen. Die Bibel sagt in Sprüche, wer sich selbst beherrscht, also wer Herr ist über sich selbst, der ist stärker als derjenige, der eine Stadt erobert. Verschiedene Menschen gelingt das, eine Stadt zu erobern. Es ist eine Sache von Mut haben, Gewalt anwenden und auch taktische Vernunft. Aber wenn du dich selbst beherrschen kannst, auf diese Weise, wie die Bibel das meint, dann bist du besser. Es scheint so schwach, aber das ist nun echt stark. Schwierig? Sicherlich, aber es ist möglich. Es geht. Und ich bin sehr froh darüber, dass es geht. Denn es bedeutet, wie ich mich innerlich fühle, darüber brauche ich nicht abhängig zu sein von den Dingen, die um mich herum passieren. Und auch nicht darüber, wenn mir etwas angetan wird oder was mir jemals angetan wurde. Vergelte nicht, sondern vergebe. Es ist vielleicht gut, um über Vergebung nachzudenken, denn es gibt darüber viel Missverständnisse, vor allem im christlichen Bereich und in der evangelischen Welt. Du erlebst viel Verwirrung, wenn es um Vergebung geht. Klarheit ist also sehr wichtig. Was ist Vergebung? Womit fängt Vergebung an? Es ist erstens sehr wichtig, um festzustellen, dass es echt verkehrt war, was dir angetan wurde. Umgekehrt ist natürlich auch möglich, dass ich selbst derjenige bin, der dem anderen etwas angetan hat. Und wenn ich das bin, dann ist es wichtig, dass ich um Vergebung bitte und erkenne, dass es nicht in Ordnung war, was ich getan habe. Kannst du mir vergeben? Ich rede nun weiter von der Situation, dass jemand anderes dir etwas angetan hat. Dann brauche ich nicht immer zu erwähnen, dass es von meiner Seite auch die Möglichkeit gibt, jemand zu verletzen. Das muss ich wohl festhalten. Es ist sehr wichtig, um festzustellen, dass es einfach falsch war, was der andere getan hat. Versuche, es nicht gut zu reden, denn dann wird es wieder undurchsichtig. Falsch ist falsch, auch wenn es einfache Dinge sind. Wenn jemand falsch reagiert, dir gegenüber, dann sage auch, ja, es war falsch. Das kann schon helfen, um damit einfacher umzugehen. Wenn du für dich selbst feststellst, der andere war falsch. Das verhindert bei dir selbst, dass du dauernd damit beschäftigt bist und dich fragst, was ist mit mir nicht in Ordnung, dass der andere so reagiert mir gegenüber? Und woran fehlt es bei mir? Wenn du das tust, dann ziehst du dich selbst herunter. Nein, einfach feststellen, es war falsch. Natürlich in aller Ehrlichkeit. Aber wenn du in aller Aufrichtigkeit weißt, dass dich kein Vorwurf trifft und das, was der andere tat, nicht in Ordnung war, dann musst du das ganz nüchtern und klar feststellen. Und das kann um einfache alltägliche Dinge gehen, so wie die zwischen Menschen stattfinden. Aber es können in einem Menschenleben auch Dinge passiert sein, die tiefe Wunden verursacht haben. Ich sehe Menschen, die 50 oder 70 Jahre alt sind und noch deutliche Sporen in sich selbst haben, die in der Jugend passiert sind, was niemals richtig geheilt worden ist, weil es nie Aufmerksamkeit dafür gab. Die Menschen haben versucht, es gut zu reden und Erklärungen gesucht. Es ist eigentlich logisch, dass mein Mann mich verletzt hat, denn er wurde selbst in seiner Jugend verletzt. Das kann wohl wahr sein und eine gute Erklärung sein. Aber eine Erklärung ist niemals eine Rechtfertigung. Es macht es wohl verständlicher, aber es macht nicht, dass es damit gerechtfertigt ist. Das sollte man deutlich auseinanderhalten. Man sieht es zum Beispiel ganz deutlich bei Opfern von sexueller Missbrauch, die sehr schnell geneigt sind zu sagen, wer ist eigentlich falsch? Ja, vielleicht habe ich selbst wohl eine Veranlassung dazu gegeben. Vielleicht war es von mir auch nicht okay, wodurch es passiert ist. Denn so etwas passiert nicht umsonst. Ja, und dann wird es wieder neblig und undurchsichtig. Nein, es war falsch und was falsch ist, musst du falsch nennen. Sünde ist Sünde. Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Darin sollte man ganz klar und deutlich sein. Und sage dann bitte nicht, ja, es war falsch, aber wir wissen, wer dahinter steht. Der Böse und der Täter kann eigentlich nichts dafür. Ja, das kann er wohl. Denn für jeden Menschen gilt, wenn ich etwas falsch mache, dann bin ich auch dafür verantwortlich. Es gibt Menschen, die falsche Dinge tun, überwältigt durch eine Kraft, die stärker als sie selbst ist. Und die das Verkehrte davon auch nicht einsehen. Die sind nicht zurechnungsfähig und sollten abgesondert werden, um sich und andere zu beschirmen. Aber jeder, der noch zum Bäcker gehen kann und ein Brot bestellen kann, der kann auch Entscheidungen treffen und sollte verantwortlich sein für seine Entscheidungen. Und der ist auch ansprechbar wegen seiner Entscheidungen und wegen seines Tun. Natürlich, ich weiß sicher wohl, dass schließlich alle Elend hervorkommt aus der Tatsache, dass es einen Gegner Gottes gibt und er der Herrscher dieser Welt ist. Aber ich finde es wohl ganz essentiell festzustellen, dass der Mensch Verantwortung hat. Das ist so entscheidend für den Menschen. Wenn du dem Menschen seine Verantwortung nimmst, wer bist du dann noch als Mensch? Ein willenloses Werkzeug, oder? Aber so hat Gott uns nicht geschaffen, als willenlose Werkzeuge, wirklich nicht. Noch mehr Deutlichkeit, wenn es um Vergebung geht. Wenn dir etwas angetan wird, ist es auch gut, um festzustellen, ja, es war echt schlimm. Und dann spreche ich nicht über Kleinigkeiten, zum Beispiel jemand, der gegen dich energisch war. Vor einiger Zeit gab es ein TV-Programm, wobei anhand der DNA ausgesucht wurde, ob eine bestimmte Person wohl oder keine Verwandtschaft ist von jemand anderem. Es war ein Junge, der inzwischen Mann geworden ist, der in einer Familie immer der Sündenbock war und immer von seinem Vater geschlagen und misshandelt wurde. Die anderen Kinder hatten keine Beschwerden. Wenn das von Jugend auf mit dir geschieht, dann bewirkt das etwas in dir und bringt tiefe Verletzungen hervor. Dieser Mann bedachte, vielleicht ist es nicht mein richtiger Vater. Denn dann kann ich es verstehen, weshalb er so auf mich reagierte. Dieser Mann wollte das durch diesen DNA-Test herausfinden. Schließlich war es doch sein richtiger Vater. Und seine Erklärung war weg. Und es ging wie immer weiter, so wie es war. Das sind ganz tragische Dinge. Und dann ist es ganz wichtig, um klar festzustellen, das war schlimm, sehr schlimm. Und das nicht zu bagatellisieren, nicht sagen, jedermann hat seine Geschichte und der hat auch schon vieles erlebt. Oder es gibt welche, die noch Schlimmeres erlebt haben. Das ist wohl wahr vielleicht, aber was dir passiert ist, ist auch schlimm genug. Ich kenne Menschen in meiner Umgebung, die erlebt haben, dass in der Familie, wo sie wohnten, sie oft durch ältere Geschwister verprügelt wurden, wenn die Eltern nicht zu Hause waren. Und die Eltern wussten es oft auch nicht. In so einer Umgebung aufzuwachsen, das zeichnet den Menschen und hat eine gewaltige Auswirkung mit negativen Folgen. Neulich sagte jemand, ich möchte gar nicht bedauernswert sein. Ich möchte kein Opfer sein. Ja, aber das kannst du nicht auswählen. Wenn so etwas dir widerfahren ist, dann bist du ein Opfer. Dann bist du tatsächlich durch das, was passiert ist. Und alle Wiederherstellung fängt an mit der Erkenntnis, dass dir etwas angetan wurde und dass es jetzt noch sichtbare Spuren hinterlassen hat, die jetzt noch eine Rolle spielen in deinem Leben. Ich sage nicht, dass es in jedermanns Leben eine Rolle spielt. Glücklicherweise nicht. Es sind viele Dinge, die ganz gut gehen. Und es gibt Menschen, die das Glück haben, in einer liebenvollen, harmonischen Umgebung aufzuwachsen. Aber es geht auch vieles nicht gut. Und Opfer zu werden ist nicht deine Wahl. Du entscheidest dich nicht dafür. Und du bist als Opfer nicht bedauernswert. Es ist sogar stark, um zu sagen, das ist mir passiert und damit fange ich etwas an. Ich will nicht in einer Opferrolle geraten. Das ist etwas anderes, als dass du dich identifizierst mit dem, was dir angetan wurde. Es ist nicht deine Identität. Gott kennt dich nicht nach deinem Handicap, sondern nach deinem Wesen, wie schön du bist. Aber zugleich sagt er, alle deine Tränen habe ich gesehen. Ich war dabei und ich habe deine Tränen bewahrt in meinem Krug. Ich habe sie aufgehoben, denn wir müssen damit noch etwas tun. Wann wird Gott etwas damit tun? In dem Moment, wenn du sagst, ich möchte etwas tun und bin so weit, um meinen Kummer herauszulassen und zu bekennen, denn ich merke, dass es mich immer noch hemmt und dass es eine Schwachstelle in meinem Leben ist. Nein, eine Opferrolle musst du dir nicht einreden. Das ist ein Sumpfgebiet, das keine einzige Lösung bietet. Die Lösung fängt damit an, dass ich sage, ja, es haben in meinem Leben negative Dinge eine Rolle gespielt, die Spuren hinterlassen haben, und es ist mein Leben, also sollte ich damit etwas tun. Ich kann wohl Schuldige suchen und auf meine Eltern oder Lehrer hinweisen, die mich misshandelt haben, oder ich kann auf Menschen zeigen, die mich enttäuscht oder verletzt haben, und sagen, dass es dadurch gekommen ist, dass ich so reagiere, aber das hilft nicht. das hilft mir persönlich überhaupt nicht. Ich bin verantwortlich für mein Leben, so wie es jetzt aussieht, mit allem, was passiert ist, positiv und negativ. Und das Schöne ist, dass der Herr sagt, ich habe deine ganze Existenz gerne und in Liebe akzeptiert. Und ich will zusammen mit dir etwas Schönes daraus machen. Nicht fortlaufen vor den Schattenseiten deiner Existenz. Du kannst wohl laut singen von immer fröhlich und alle Tage Sonnenschein, aber das ist Vogelstrauß-Politik. Du kommst voran mit Ehrlichkeit, ehrlich zu dir selbst. Das kann auch schwer sein, denn in dem Moment, wo du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, da richtest du dich auf die Dinge, die dich verletzt haben und die du deshalb hinweggesteckt hast. Weil du damals dafür keine Lösung gefunden hast, weil du es alleine bewältigen musstest. Aber jetzt bist du nicht mehr auf dich alleine angewiesen. Damals, als die Dinge passiert sind, hattest du vielleicht die Idee, es gibt niemand, der mir helfen kann. Wie kann so etwas passieren? Aber jetzt darfst du wissen, dass es jemand gibt, der darüber Bescheid weiß. Jemand, der es für dich aufnimmt. Jemand, der zusammen mit dir die Tränen dieser Trauer auffangen und beurteilen kann und mir Trost schenkt und es so bewirkt, dass der Schmerz geheilt wird und vergessen wird. Auch hier gilt, es scheint schwach, aber es ist stark. Die Kraft der Schwachheit. Wenn wir über Vergebung reden, dann sollte klar sein, dass es etwas ist, was sich in dir selbst abspielt und auch an erster Stelle für dich selbst ist. Auch darüber ist vieles unklar. Stell dir vor, dass Dinge geschehen, die nicht gut waren, falsch, sündig. Dann siehst du, dass in christlichen Kreisen sehr schnell gesagt wird, die Lösung ist Vergebung. Also vergebe und am liebsten gleich. Vergeben ist ein wunderbares göttliches Prinzip, aber man sollte es nicht missbrauchen. Als ob du verpflichtet bist, um zu vergeben, um des Täters willen. Das ist bestimmt nicht wahr. Vergebung ist erstens für dich selbst. Es ist eine Tat zur Selbsterhaltung. Die Bibel rät uns, um zu vergeben. Warum? Um selbst nicht nachtragend zu werden. Um nicht mehr mein Leben durch den anderen bestimmen zu lassen, was mir durch ihn angetan wurde, um zu verhindern, dass ich selbst abrutsche in das Klima von Verbitterung und Rachegedanken. Vergebung ist echt eine Tat zur Selbsterhaltung. Du kannst erst vergeben, wenn du soweit bist. Es steht irgendwo geschrieben, dass Jesus uns ermutigt, nötigenfalls 7 mal 70 mal zu vergeben. Jemand sagte einmal, meiner Meinung nach bedeutet das, dass du in ganz kleinen Schritten schließlich so weit kommst, dass du sagen kannst, ja, jetzt kann ich es vergeben. Und natürlich kannst du zu Gott sagen, Herr, ich möchte es vergeben, aber es gelingt mir nicht. Herr, hilf mir, dass ich schließlich so weit bin. Sei bitte ehrlich, denn damit kann Gott etwas anfangen. Formeln funktionieren nicht. Nur sagen, ich vergebe, während es nicht vom Herzen kommt, sind leere Worte. Es geht immer um dein inneres Wesen und nicht um eine gute Formel auszusprechen und sich nach den christlichen Regeln zu benehmen. Noch ein Missverständnis. Vergebung bezieht sich nicht darauf, dass es gut funktionieren muss zwischen dir und demjenigen, der dir etwas angetan hat. Nein, warum sollte das? Vergebung bezieht sich darauf, dass es von mir aus keine negativen Gefühle mehr gibt, bezogen auf den, der mich verletzt hat. Aber wenn man spricht über es wird wieder gut, dann spricht man über Versöhnung. Und das ist etwas ganz anderes. Alles fängt mit Vergebung an und Versöhnung ist der zweite Schritt. Und in vielen Fällen gibt es keinen Raum für Versöhnung, aus verschiedenen Gründen. Ich erinnere mich an eine Mutter, deren Sohn war überfahren worden durch jemanden, der betrunken am Steuer saß und zu Tode kam. Erst nach längerer Zeit und nach einem inneren Prozess war die Mutter so weit, dass sie sagte, ich kann dem Täter vergeben. Und ich werde es ihn wissen lassen, denn vielleicht kämpft er auch damit. Und sie ging zu diesem Fahrer hin, diesem Unfallverursacher, und sie wollte dieses Gespräch anfangen und sagen, ich kann es dir vergeben. Aber der Mann hatte überhaupt kein Bedürfnis dafür und wollte gar kein Gespräch anfangen. Nein, es war doch seine Schuld nicht, meinte er, und er hat seine Strafe abgebüßt. Da war also kein Raum zur Versöhnung. Ich denke dann, wie verletzt kannst du dann als Mensch sein, wenn du so reagierst? Es ist auch möglich, dass die Person, die dich verletzt hat, schon verstorben ist oder aus deinem Leben verschwunden ist. Oder wenn jemand dir etwas antut oder deine Güte missbraucht und es scheint keine wirkliche Veränderung bei dieser Person zu sein, keine Reue zum Beispiel, dann kannst du wohl sagen, es ist christlich, dass ich mich wieder öffne für diese Person und mich ihm wieder anvertrauen, aber das hat mit christlich nichts zu tun. Du bist dann einfach naiv und zu gut, um zu vertrauen. Ja, denn wenn es sich herausstellt, dass er nicht wirklich verändert ist und zur Einsicht gekommen ist, dann kann er dich das nächste Mal auf die gleiche Art und Weise wieder verletzen. Ich hörte einmal jemand sagen, wenn jemand dich einmal betrügt, ist es sein Fehler. Aber wenn jemand dich zweimal betrügt, ist es dein Fehler. Du gibst ihm nämlich die Gelegenheit dazu. Die Menschen denken, die Bibel verlangt das von mir. Aber steht nicht geschrieben, deine Freundlichkeit sei alle Menschen bekannt? Ich muss mich ja so öffnen für den anderen, egal was passiert ist. Nein, das verlangt Gott bestimmt nicht. Gott fragt etwas anderes, nämlich, behüte dein Herz über alles, was zu bewahren ist. Du musst dein Herz bewahren. Du musst dich selbst bewahren, dich selbst abschirmen. Und wenn Menschen nicht zuverlässig scheinen, wenn sie zeigen, dass sie nicht zuverlässig sind, dann musst du davon ausgehen, bis sich zeigt, dass sie wirklich verändert sind. Sei darin bitte ganz nüchtern. Wann habe ich vergeben? Ich habe wirklich vergeben, wenn ich fühle, dass von meiner Seite aus dem anderen gegenüber nichts Negatives mehr da ist. Die Engländer haben ein schönes Wort dafür. No hard feeling. Keine starke Gefühle. Das ist die Art und Weise von reagieren, wobei ich mich stark und unzugänglich mache. Wobei ich mich abschirme. Diese No hard feeling, wenn es die nicht mehr gibt, von mir aus, dann weiß ich, dass ich vergeben habe. Es ist nicht mehr da. Es steht nichts mehr zwischen mir und dem anderen. Das bedeutet nicht automatisch Versöhnung, aber wohl, dass es von mir aus gut ist. Und das Schönste ist, ich bin davon frei. Ich bin frei. Ich brauche auch keine Entschuldigungen mehr von den anderen. Es ist schön, wenn es Entschuldigungen gibt. Und wenn das dann geschieht, öffnet es auch den Weg zur Versöhnung. Denn von meiner Seite aus sind alle Hindernisse beseitigt. Wenn das möglich ist, ist das sehr schön. Sicherlich in einer geistlichen Umgebung, wo man sich immer wieder begegnet, dann ist es so gut, wenn Dinge aufgeräumt werden und Menschen miteinander wieder weitergehen. Das ist auch großartig, dass im Hause Gottes alles wieder gut ist zwischen den Menschen. Dann wird es Licht. Dann wird Christus über uns leuchten. Wollen wir, dass die Kraft Gottes offenbar wird? Ja, natürlich wollen wir alle, dass die Kraft Gottes in unserer Mitte offenbar wird. Auch in unserem Leben. Dann hat Paulus einen guten Rat. Sei dann schwach, damit die echte Kraft offenbar wird. Und wenn das öfters geschieht, dann wird es eine Einstellung, dann wird es eine Gesinnung, eine Vergebungsgesinnung. Und dann wirst du auch so wie Gott, der auch sehr gerne vergibt. Amen. Gebet. Vater, danke, dass dein Evangelium so klar und licht ist. Danke, Vater, dass du immer derselbe bist. Dass du uns nie mit den Problemen alleine lässt und uns gerade daraus führst. Dass du mit jedem von uns auf dem Weg gegangen bist und bei uns bleibst, egal was uns begegnet, auch in uns selbst. Herrlich, um zu wissen, dass die Sonne der Gerechtigkeit in unserem Leben aufgeht und deine heilende Arme um uns sind. Vater, wir wollen uns gerne dir anvertrauen. Amen.